mitfühlende, reflektierte und ständig an sich arbeiten wollende Mitmenschen oder solche, die in einem stetigen Streit mit sich selbst stehen, Herz und Verstand was anderes sagen und denen das Entscheidungen treffen einfach sehr erschwert wird dadurch. Naja, empathisch zu sein und trotzdem im Zwiespalt schließt sich aber auch nicht aus. So oder so, ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Animari-Podcast mit mir, Marieke, eurer zertifizierten Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und zertifizierte Hundetrainerin sowie Mitgründerin von Animari, der Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. In den letzten Rasseprofilen ging es immer auch um qualzuchtrelevante Themen. Qualzucht ist ohnehin ein Thema, das immer lauter um uns herum wird, wie viele andere Themen, die uns mehr und mehr auf die Füße fallen. Deswegen dachte ich, mache ich doch mal eine zusammenfassende Folge, die sich allgemein mit Qualzucht beschäftigt. Das wird nichts daran ändern, dass ich es auch wieder in den Rasseprofilen thematisiere, aber es gibt einen Überblick und beantwortet vielleicht die ein oder andere Frage, für die bisher keine Zeit war. Ich möchte auch anmerken, dass ich mich sehr bemühe, immer alles doppelt und dreifach zu prüfen und zu recherchieren. Allerdings habe ich auch keine Redaktion im Rücken und sollte diese Folge 1, 2, 3 Jahre später gehört werden, haben sich vielleicht einige Dinge schon wieder verändert. Ich bitte also um Verständnis an dieser Stelle und weise darauf hin, dass ich diese Dinge eben auf den April 2024 beziehe. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Qualzucht ein Problem ist, das immer häufiger thematisiert wird. Das ist natürlich auch gut so, aber es ist auch frustrierend, doch die Augen zuzumachen, weil man die Hunde- oder Katzenrasse XY so wunderschön oder toll findet, ist keine Lösung. Es ist ja sowieso schwierig, von Tierliebe zu sprechen, während man andere Tiere aufs Brot legt oder an das Tier, was man wirklich sehr liebt, verfüttert. Aber um diese Thematik soll es heute gar nicht gehen. Schnappatmung bitte hier einstellen und nicht gleich wegschalten. Ich nehme mich aus dieser Doppelmoral auch gar nicht raus. Snorre kaut wahrscheinlich auch gerade an Rinderhaut. Der spuckt einem vegane Alternativen aber auch empört entgegen. Und wenn ich ihm als Schmecki Gurke oder Möhre anbiete oder Popcorn ungesalzenes, schaut er mich an, als hätte ich sie nicht alle. Da war mein erster Hund Yoshi ganz anders. Würde behaupten, Möhren zu knuspern war seine absolute Passion und gekochtes Gemüse mit Reis. Dafür hätte er Flickflack gemacht und gleichzeitig Lambada getanzt. Stell eine Schüssel Reisgemüse, von mir aus auch mit Ei gebraten, Snorre hin. Er erhebt sich höchstens von seinem Platz, um kurz an der Schüssel zu schnüffeln und legt sich dann genervt seufzend wieder auf seinen Platz. Naja. Ich schweife ab, heute soll es nicht um Ernährung gehen oder um den Speziismus, den wir Menschen gerne praktizieren. Und auch hier, ich zähle mich dazu, es geht also heute um Qualzucht, bezogen auf unsere Hunde und Katzen. Qualzucht in der Tierhaltung, also in der Nutztierhaltung, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist eine Krux und auch ein sich selbst verstärkendes Problem, denn während die betroffenen Hunde und Katzen oft zu den beliebtesten Rassen zählen, leiden sie ein Leben lang unter den Folgen der Schönheitsideale und Überzüchtung. Menschengemachte Schönheitsideale natürlich, was auch sonst. Wir holen alle tief Luft und starten rein. Was ist Qualzucht überhaupt? Ich zitiere den Deutschen Tierschutzbund. Mit Qualzucht ist gemeint, dass Tiere aufgrund ihrer angezüchteten Merkmale ein Leben mit Schmerzen und Schäden führen. Menschen stellen dabei ihre Vorlieben in den Vordergrund und züchten Hunde, Katzen und andere Tiere, bis sie ihren Vorstellungen entsprechen. Dabei werden einzelne Merkmale weggezüchtet, andere wiederum hervorgehoben. Damit beeinflussen ZüchterInnen die Gesundheit, Verhaltensweisen und die natürliche Anpassungsfähigkeit der Tiere. Im Laufe der Jahre haben sich die Zucht- und Rassestandards immer mehr in Richtung Extremformen entwickelt. Die Leidtragenden sind die Tiere. Zitat Ende. Das ist natürlich richtig und schön leicht verständlich beschrieben, aber reicht uns diese Definition? Geht es denn nur um Äußerlichkeiten? Nein. Auch wenn das natürlich etwas ist, das man als erstes sieht und oft in Korrelation steht miteinander. Kurze Nase gleich schlecht Luft bekommen, das leuchtet ein, silbernes Fell und Verhaltensprobleme schon schwieriger zu verstehen. Wikipedia sagt, Als Qualzucht bezeichnet man bei der Zucht von Tieren die Duldung oder Förderung von Merkmalen, die mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen für die Tiere verbunden sind. Betroffene Tiere werden auch als Qualzüchtung bezeichnet. Auch hier Zitat Ende. Das heißt also, Qualzucht ist vielfältig. In dieser Folge wollen wir uns mit Qualzuchtmerkmalen bestimmter Rassen auseinandersetzen. In den letzten Jahren ist das Thema der Qualzucht bei Hunden und Katzen verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Beliebtheit bestimmter Hunderassen mit extremen physischen Merkmalen kombiniert mit Statistiken über ihren zunehmenden Zuspruch und der Darstellung überzüchteter Rassen in Werbung oder auch durch prominente InfluencerInnen hat unter anderem zu intensiven Debatten über die gesundheitlichen Bedenken oder auch die Ethik im Zusammenhang mit den Züchtungen geführt. Und ja, man muss ja auch sagen, teilweise sind es auch Trends. Also es ist trendy, diese Hunderasse zu haben oder diese Katzenrasse zu haben. Das war auch ein bisschen immer schon so. Also in den Adelshäusern gab es dann eben viele Perserkatzen oder bestimmte Jagdhunde. Aber durch Social Media wird das Ganze nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in alle möglichen Richtungen gepusht. Man muss auch ganz klar sagen, die Auswirkungen können von Fall zu Fall variieren und nicht jedes Individuum einer Rasse, die von Qualzucht betroffen ist oder oft betroffen ist, hat auch zwangsläufig die Symptome. Es gibt Hunderassen, bei denen bereits der Zuchtstandard selbst Merkmale von Qualzucht beschreibt. Also das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Manche Rassen können sogar mehrere solcher Merkmale gleichzeitig aufweisen. Und hier muss man auch zwei Sachen voneinander abgrenzen. Qualzucht bezieht sich nicht auf die Lebensbedingungen der Tiere in den Zuchtstätten. Selbst wenn ZüchterInnen liebevoll und fürsorglich mit den Zuchttieren und Welpen umgehen, können diese dennoch zu den sogenannten Qualzuchtrassen gehören. Entscheidend sind dabei die körperlichen Merkmale der Rasse, die Leiden verursachen, oder die äußerlichen Merkmale, die dann eben zu Verhaltensstörungen führen können. Der Begriff Qualzucht darf nicht mit qualvollen Lebensumständen verwechselt werden, wie sie beispielsweise im illegalen Welpenhandel vorkommen. Das ist zwar auch eine Qual, aber eben keine Qualzucht. Das macht keinen Sinn, das so zu formulieren. Naja, nennen wir es eben eine qualvolle Zucht. Wer bestimmt, was Qualzucht ist und was nicht? Die Kriterien zur Identifizierung von Qualzuchtmerkmalen basieren auf einem Fundament aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, tierärztlicher Expertise und Tierschutzprinzipien. Die Beurteilung erfolgt anhand verschiedener Faktoren, darunter potenzielle gesundheitliche Risiken, genetische Folgen, Verhaltensstörungen sowie andere negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere. Die Gutachten nehmen das Wohlergehen der Tiere, ihre Lebensqualität und die ethischen Dimensionen der Zuchtpraktiken in den Blick. Ja, das klingt ja super. Dann dürften wir ja an sich keine großartigen Probleme haben. Das scheint dann ja alles geregelt zu sein. Und doch, wir haben diese Probleme. Bisher fehlt es an einer rechtlich bindenden Konkretisierung von Qualzucht, weshalb die Konkretisierung Auslegungssache ist. Und Auslegungssache, das ist eben sehr, sehr schwammig. Die Welttierschutzgesellschaft stützt ihr Verständnis von Qualzucht und dessen Auslegung im Alltag auf mehrere wissenschaftliche Quellen. Für einige Rassen liegen in Deutschland beispielsweise Gutachten oder Merkblätter, etwa des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dem BMEL, vor. Ja, und dann gibt es noch ein Projekt, Qualzucht-Evidenz-Netzwerk, heißt das, glaube ich, in dem sich auch der Welttierschutz, also die Welttierschutzgesellschaft engagiert. Und eine stetig erweiterte Datenbank vorlegt, die umfassende wissenschaftliche Informationen bezüglich zuchtbedingter Defekte bereitstellt. Die Datenbank, strukturiert nach Rassen und bestimmten Defekten für Tiere in Menschenhand, soll dann wiederum Veterinärbehörden, Verwaltungen und Gerichte als Vollzugshilfe dienen und somit deren Arbeit im Sinne des Tierschutzes erleichtern. Aber für diese Arbeit braucht man dann viele Menschen, die auch die Kontrollen vollziehen. Und diese Menschen, die gibt es nicht. Ist Qualzucht in Deutschland verboten? Ich zitiere jetzt von der Seite der Welttierschutzgesellschaft und aus dem Tierschutzgesetz. Ja, in Deutschland ist Qualzucht laut des Paragraph 11b, das ist der sogenannte Qualzuchtparagraf des deutschen Tierschutzgesetzes, verboten. Das deutsche Tierschutzgesetz im Detail. Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch biotechnische Maßnahmen zu verändern, soweit im Falle der Züchtung züchterische Erkenntnisse oder im Falle der Veränderung Erkenntnisse, die Veränderung durch biotechnische Maßnahmen betreffen, erwarten lassen, dass als Folge der Zucht oder Veränderung bei der Nachzucht den biotechnisch veränderten Tieren selbst oder deren Nachkommen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten oder bei den Nachkommen a. mit Leiden verbundene, erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten, b. jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbarem Leiden oder Schäden führt oder c. die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbarem Leiden möglich ist oder zu Schäden führt. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber im Grunde heißt es, man darf keine Katze züchten, also der die Schnurhaare fehlen. Nacktkatzen fehlen oft die Schnurhaare. Als Beispiel. Oder man dürfte laut diesem Gesetztext auch keine Katze züchten, die keinen Schwanz hat. Weil auch das ist ein Körperteil, das sie braucht für die Orientierung. Und es geht ja hier darum, dass Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen, untauglich oder umgestaltet sind, dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. So, da fallen uns doch jetzt spontan ziemlich viele Katzen- und Hunderassen auf oder ein, bei denen das so ist, richtig? Gut, weiter im Text. Ebenso verbietet Österreich im § 5 Absatz 2 des Tierschutzgesetzes die Zucht sowie den Import, Erwerb, die Weitergabe, Werbung und Ausstellung, Qualzuchten und auch in der Schweiz ist es ausdrücklich nicht erlaubt, Tiere zu züchten, wenn bei Elternteilen oder bei den Nachkommen durch das Zuchtziel bedingte und damit verbundene Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen verursacht werden. Das klingt jetzt so konkret. Aber eine rechtlich bindende Konkretisierung von Qualzucht bleibt in allen bestehenden Gesetzen aus. Das hat zur Folge, dass die Gerichte im Klagefall ihre eigene Auslegung anwenden können. Hier ist das Zitat Ende. Also das stand jetzt bis auf meinen kleinen Zwischeneinwurf eben auf der Seite der Welttierschutzgesellschaft. Ich verlinke euch das alles auch in den Shownotes, dann könnt ihr das nochmal selbst nachlesen. Also, das Letzte, dass die Gerichte von also Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, was hier vorliegt, Qualzucht oder nicht, das ist auch der Grund, warum es so viele Tiere gibt und weiter gezüchtet werden, selbst wenn sie recht eindeutige Qualzuchtmerkmale aufweisen. Und jetzt kommen wir auch endlich zu den Qualzuchtmerkmalen und den betroffenen Rassen, die so schön beschrieben werden. Es gibt nämlich ein wahnsinnig langes Gutachten der Sachverständigengruppe Tierschutz und Heimtierzucht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes, Verbot von Qualzüchtungen. Einige kennt ihr vielleicht schon aus anderen Folgen, andere sind allgemein bekannt. Wir hangeln uns trotzdem einmal komplett durch. Und fangen an mit der Nummer 1. Nummer 1, das Dilutgen, aufgehellte Fellfarbe. Wer erinnert sich noch, dass Dilutgen oder auch Dilutiongen oder Aufhellungsgen, wie auch immer ihr es nennen wollt, ist eine Mutation und verursacht eine Aufhellung der Fellfarbe, wie zum Beispiel Silber oder Champagner. Das Dilutgen ist keine Erkrankung im herkömmlichen Sinne. Es ist eher ein genetisches Merkmal, das bei bestimmten Tieren auftritt, insbesondere bei Hunden, Katzen und Pferden. In einigen Fällen kann diese Mutation jedoch unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen haben, wie zum Beispiel bei Hunden, die durch das Gen anfälliger für bestimmte genetische Erkrankungen werden können. Die Erkrankung wird durch einen Pigmentmangel verursacht und kann zur sogenannten Color Dilution Alopecia, der CDA, führen. Eine gestörte Entwicklung der Haarfollikel führt dazu, dass die Hunde bereits im jungen Alter Haarausfall bekommen. Zusätzlich treten vermehrt Hautentzündungen, Schuppenbildung, Haut, Veränderungen, Papeln und Pusteln sowie Infektion der Haut auf. Die Hunde können an Schwellungen der Lymphknoten und Ödemen leiden. Probleme wie eine angeborene Nebenniereninsuffizienz und Störung des Immunsystems, wie Infektanfälligkeit und Allergien sind übliche Krankheitsbilder. Nicht jeder Hund mit einer Sonderfarbe bekommt CDA, doch jeder Hund mit CDA hat eine Sonderfarbe. Wenn wir uns die gesamte Geschichte der Labradore anschauen, so kam in ihren Ursprüngen nirgends ein Tier in der Farbe Silber in der Population vor. Das geschah erst durch eine Züchtung in den USA, bei der ein Dilutträger eingezüchtet wurde, absichtlich, um das optische Erscheinungsbild des Labradors aufzuwerten. Ganz große Anführungszeichen hier. Der Labrador ist also kein natürlicher Genträger. Ähnlich ist es beim Dobermann. Bei dieser Rasse wird durch das Dilut-Gen eine Erkrankung verursacht, die auch das Blue-Dobermann-Syndrom bezeichnet wird, als das Blue-Dobermann-Syndrom bezeichnet wird. Verzeihung. Die Zucht mit der Farbe Blau ist beim Dobermann mittlerweile verboten und fällt unter das Qualzuchtverbot § 11 B Tierschutzgesetz. Also das darf man tatsächlich nicht. Das ist ganz eindeutig mittlerweile. Beim Silberlabrador ist die Zucht zwar noch nicht durch den Gesetzgeber untersagt. In den anerkannten Zuchtverbänden der FCI sowie auch den Unterverbänden sind Hunde mit unnatürlicher eingezüchteter Dilution jedoch schon immer verboten gewesen. Das heißt, man kann kein Labrador erwerben mit einer Dilution-Farbe, also mit einer verdünnten Fellfarbe von einem offiziellen Zuchtverband. Das sind dann immer Privatzuchten ohne offizielle Zuchtpapiere. Zudem herrscht ein Ausstellungsverbot für alle Sonderfarben bei Labradoren und naja, eben, es gibt ja keine Zuchtpapiere, dann kann man die Tiere ja auch nicht ausstellen. So, was ist denn aber mit dem Weimaraner? Der ist doch schon Silber, also der ist doch immer Silber. Warum gibt es da keine Probleme oder gibt es da Probleme? Ja, seine graue Färbung ist sein Erkennungsmerkmal, sein Rassestandard und dennoch weist er kein erhöhtes Risiko für CDA auf. Der Weimaraner trägt das Dilut-Gen einfach von Natur aus in sich und ist daher gesund. Beim Labrador, der ist kein natürlicher Genträger und da mutiert das Gen im Zusammenspiel mit weiteren bislang nicht näher bekannten und definierten Genen und ruft dadurch Erkrankungen hervor. Um es ganz einfach auszudrücken, fügen wir durch Zucht ein bestimmtes Gen in einen dafür nicht vorgesehenen Körper ein, wird dieser Vorgang unter Umständen zu schweren Schäden führen. Im Fall der Labradore in der Sonderfarbe ist es eben die CDA. Es gibt einen DNA-Test und der gibt Aufschluss darüber, ob eines der Elterntiere das Dilut-Gen trägt. Denn dies kann auch der Fall sein, wenn das Tier selbst keine verdünnte Fellfarbe aufweist. Der Hund ist dann nur Träger des rezessiv vererbten Gens. Bei anerkannten Zuchtverbänden ist diese Überprüfung normaler Bestandteil. Ich zähle mal ein paar Rassen auf, wo gerne versucht wird, das Fell aufzuwerten. Da hätten wir auf jeden Fall den American Staffordshire Terrier, den Dackel, den Dobermann, die deutsche Dogge, die französische Bulldogge, natürlich den Labrador, den Greyhound, den Irish Setter, den Pudel, den Yorkshire Terrier und noch viele weitere. Wie ist das denn bei Katzen? Während das Gen selbst keine direkten gesundheitlichen Probleme verursacht, können bestimmte Mutationen im Zusammenhang mit diesem Gen das Risiko für bestimmte genetische Erkrankungen erhöhen. Ich sagte es, aber weil ich das selbst immer so kompliziert finde, wiederhole ich es auch gerne mal hier und da. Bei Hunden, insbesondere bei Rassen wie dem Labi, wurden eben dann diese Hautprobleme und Haarausfall beobachtet im Zusammenhang mit diesem Gen. Bei Katzen sind ähnliche Probleme möglich, aber es gibt keine spezifische Rasse wie den Labi, bei der diese Probleme so weit verbreitet sind. Wir haben zum Beispiel die Britisch-Kurzhaar-Katze, die kann auch das Dilut-Gen tragen und eine verdünnte Fellfarbe aufweisen. Und da sind mir keine spezifischen Berichte über CDA bekannt. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Britisch-Kurzhaar-Katzen keine Hautprobleme haben können. Das ist natürlich möglich, dass sie Hautprobleme, Hauterkrankungen bekommen können, aber die müssen nicht mit CDA in Verbindung stehen und eben dann auch nicht mit dem Gen. Da Katzen und Hunde unterschiedliche biologische Systeme und Anfälligkeiten haben, können genetische Erkrankungen wie CDA bei Hunden nicht unbedingt direkt auf Katzen übertragen werden, selbst wenn sie ähnliche Gene wie jetzt das Dilution-Gen teilen. Das bedeutet, wir müssen auch noch immer differenzieren zwischen Katze und Hund und dort dann wieder unter den Rassen und dann auch wieder und wieder und wieder und wieder differenzieren. Aber das nächste Thema wird ein wenig eindeutiger. Schwanzverkrüppelung Nummer 2, Brachiurin und Anurin. Bei einigen Hunden- und Katzenrassen treten angeborene Veränderungen am Schwanz auf, die als Brachi und Anurin bezeichnet werden. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen, wobei Brachis für kurz und Ura für Schwanz steht. Es ist wichtig, Brachiurin von Schwanzlosigkeit oder Anurin zu unterscheiden, weil bei der Anurie haben die Tiere überhaupt keinen Schwanz oder keine Rute, die sich entwickeln kann. Und kopieren hat auch nichts damit zu tun, denn da wird ein bereits vorhandener Schwanz oder Rute durch den Menschen teilweise oder vollständig amputiert. Ebenfalls in Deutschland verboten, Jagdhunde, die auch als Jagdhunde arbeiten, sind derzeit noch teilweise ausgenommen. Die Brachiurie beim Hund wird oft als Stummelrute bezeichnet. Die Ausprägungen reichen von einer leichten Verkürzung bis hin zur völligen Anurie mit oder ohne Verkrüppelung des Schwanzes, wie beispielsweise Knickrute oder auch so ein Korkenzieherschwanz. Interessanterweise werden Brachiurin und auch Anurin bei verschiedenen Hunderassen als Teil des Rassestandards angesehen. Das bedeutet, dass dieses Merkmal bewusst durch Zuchtpraktiken gefördert wurde. Beispiele für solche Rassen sind der Australian Shepherd, der Entlebucher Sennhund, englische Bulldogge, was haben wir da noch? Mops, Bobtail, Schipperke, englisch Cocker Spaniel, Welsh Corgi, der Corgi Pembroke, ja. Und diese Brachiurin, die kommen allerdings auch bei nicht systematisch gezüchteten Rassen vor, wie zum Beispiel dem Stamper, das ist ein altdeutscher Hütehund. Des Weiteren treten Knickruten und Korkenzieherschwänze bei bestimmten Rassen gehäuft auf, wie beispielsweise beim Dackel. Diese Variationen im Schwanztyp können teilweise auf genetische Faktoren zurückgeführt werden. Brachi und Anurin sind oft mit verschiedenen Fehlbildungen der Wirbelsäule verbunden, darunter Keilwirbel, Blockwirbel, Schmetterlingswirbel, Spina bifida. Diese Anomalien können die Entwicklung des Rückenmarks beeinträchtigen und zu neurologischen Störungen der hinteren Körperhälfte führen, wie Paraparese, Paraplegie oder auch Harn- und Kotinkontinenz. Auch hier ist der Grund für das Fehlen eines Schwanzes oder ein Stummel oder Knickrute eine Mutation. Achtung, hier kommt jetzt was für die Biologen unter uns. Bei 17 Hunderassen wird der kurze Schwanz durch eine spezielle genetische Veränderung verursacht, die autosomal dominant ist. Diese Veränderung wird durch eine Mutation im T-Box-Transkriptionsfaktor hervorgerufen. Wenn ein Hund zwei Kopien dieser Mutation hat, nennt man das Homozygot und es kann dazu führen, dass der Welpe nicht lebensfähig ist. Wenn ein Merkmal autosomal dominant vererbt wird, bedeutet dies, dass nur eine Kopie des dominierten Allels benötigt wird, um das Merkmal zum Ausdruck zu bringen. Selbst wenn das andere Allel auf dem entsprechenden Chromosom das rezessive Merkmal trägt, wird das dominante Merkmal ausgeprägt. Mit anderen Worten, das dominante Allel überwiegt das rezessive Allel und bestimmt, wie sich das Merkmal im Organismus manifestiert. In Bezug auf die genannte Mutation bedeutet autosomal dominant, dass das Vorhandensein einer einzigen Kopie des mutierten Gens ausreicht, um die Brachiurie bei den betroffenen Hunde- oder auch Katzenrassen zu verursachen, unabhängig davon, welche anderen Gene auf dem zweiten Allel vorhanden sind. Vielleicht wird hier auch nochmal klar, warum die Zucht kein Nebenhobby sein sollte und einige biologische Kenntnisse vorhanden sein müssen, auch wenn das natürlich nichts hilft gegen Rassestandards, die man einhalten soll, und die der Gesundheit der Tiere schadet. Bei weiteren 6 Hunderassen wie dem Boston Terrier, der englischen Bulldogge, dem King Charles Spaniel, dem Zwergschnauzer, dem Parson Russell Terrier und ich glaube, ich habe einen vergessen, dem Rottweiler, ist die genetische Grundlage der Brachiurie unbekannt, obwohl in diesen Rassen eine vermutlich polygen-rezessive Vererbung vorliegt. Wenn ein Merkmal polygen-rezessiv vererbt wird, bedeutet dies, dass mehrere Gene an der Ausprägung des Merkmals beteiligt sind und dass das Merkmal nur dann sichtbar wird, wenn beide Allele eines bestimmten Gens auf beiden Chromosomen rezessiv sind. Mit anderen Worten, das rezessive Merkmal zeigt sich nur dann, wenn das Individuum zwei Kopien des rezessiven Allels für jedes der beteiligten Gene hat. Ich kann jeden verstehen, der hier abschaltet, dass aber ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den das interessiert. Und es ist, ich finde, trotzdem wichtig zu zeigen, ja, dass es eben beliebig kompliziert ist, diese ganze Zuchtgeschichte und die ganzen Zuchtmerkmale. In Bezug auf die genannten Hunderassen bedeutet polygen-rezessive Vererbung, dass die Brachiorie möglicherweise durch das Zusammenspiel mehrerer Gene verursacht wird und dass das Merkmal nur dann zum Ausdruck kommt, wenn das Tier zwei Kopien des rezessiven Allels für jedes der beteiligten Gene hat. Aus genetischer und tierschützerischer Sicht wird von einem Zuchteinsatz betroffener Hunde abgeraten. In Rassen, in denen Brachi und Anurin im Rassestandard gefordert werden, ist es ratsam, vor einem Zuchteinsatz eine Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule durchzuführen, um das Vorliegen von assoziierten Fehlbildungen auszuschließen. Dann haben wir hier noch einen anderen Begriff, und zwar die letale Brachiorie. Bei Rassen mit letaler Brachiorie sollte die Verpaarung unter kurzschwänzigen Hunden komplett vermieden werden, am besten sogar verboten werden, denn das ist wichtig, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten, beziehungsweise überhaupt ihr Leben. Letal ist ein Begriff, der verwendet wird, um etwas zu beschreiben, das tödlich oder zum Tod führend ist. Wenn eine genetische Mutation oder ein Zustand als letal bezeichnet wird, bedeutet dies, dass er zum Tod des Organismus führen kann. In Bezug auf die Vererbung von Merkmalen bedeutet letal, dass das Vorliegen bestimmter genetischer Kombination oder auch Mutation zu einem nicht lebensfähigen Embryo oder zu einem so kranken Nachkommen führt, dass der eben nicht überlebensfähig ist. Dass mal ein Hund oder eine Katze mit Stummelrute auf die Welt kommt, kann passieren. Mutationen entstehen, passieren, so ist das eben. Diese Tiere sind natürlich genauso viel wert wie Tiere mit langem Schwanz oder Rute. Und viele HalterInnen werden zustimmen, dass es ihren Tieren an nichts fehlt und auch die Katze klettern kann, sich mit anderen Katzen versteht und auch der Luchs ist ja eine Katze und hat keinen langen Schwanz und so weiter und so fort. Hier sind wir dann aber auch schnell wieder mal bei der schönen Malerei angelangt. Der Schwanz spielt bei Katzen eben sehr wohl eine wichtige Rolle, sowohl als Balancehilfe beim Laufen und Klettern als auch als Kommunikationsmittel. Auch wenn es Katzen gibt, die damit sehr gut zurechtkommen, ist es kein Merkmal, was man bevorzugend züchten sollte. Kurzschwänzige oder schwanzlose Katzen sind in ihrer Kommunikationsmöglichkeit eben doch oft stark eingeschränkt und können auch Störungen der normalen Bewegungsabläufe aufweisen. Können, müssen sie nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel höher als bei einer Katze, die einen langen Schwanz hat. Besonders bei Manx-Katzen sind Brachiorin und Anurin häufig mit Fehlbildung des Beckens und der Wirbelsäule verbunden. Interessanterweise scheint das Ausmaß der Defekte oft mit der Schwanzlänge verbunden zu sein. Wer hätte das gedacht? Darüber hinaus können bei betroffenen Katzen Fehlbildungen des Gehirns wie Anencephalie auftreten oder auch ein ausgeprägter Exophthalmus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das sind herausstehende Augen. Diese Fehlbildungen können nicht nur die körperliche Gesundheit beeinträchtigen, sondern auch das Verhalten und die Lebensqualität der Katze natürlich beeinflussen. Und darum ist es so wichtig, Zuchtpraktiken zu überdenken und auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu achten. Einige Katzenrassen sind hier in Deutschland auch verboten. Nein, stopp, die Zucht ist verboten, nicht die Haltung, wie zum Beispiel die der Manx-Katze. Das ist die Katze, die wirklich gar keinen Schwanz hat. Das bewusste Züchten von schwanzlosen und stummelschwänzigen Katzen erfüllt den Tatbestand der Qualzucht. Nummer 3, der Zwergenwuchs oder auch Chondrodysplasie. Ich werde mir bestimmt heute noch ein paar Mal die Zunge brechen bei den ganzen Fachwörtern hier. Hunde mit disproportioniertem Zwergenwuchs weisen genetische Anomalien auf, die sich in verkürzten Röhren und Gesichtsknochen äußern. Die verkürzten Beine stehen in einem Missverhältnis zum restlichen Körper und können auch oft deformiert sein. Diese genetische Prädisposition erhöht das Risiko für frühzeitige Fehlbildung und die Verkalkung der Wirbelsäule, was zu Bandscheibenvorfällen selbst bei normalen Aktivitäten führen kann. Besonders gefährdet sind Hunde mit extrem langen, geraden Rücken und stark verkürzten Beinen. Die Auswirkungen können von Lähmungen bis hin zu einer gesteigerten Empfindlichkeit reichen, oft begleitet auch von Darmproblemen und Inkontinenz. Viele Hunderassen mit Chondrodysplasie zeigen zudem eine ausgeprägte Brachycephalie, was weitere gesundheitliche Komplikationen nach sich zieht. Weitere potenzielle Probleme sind weiche oder offene Stellen am Schädelknochen, Atembeschwerden, Hydrocephalus internus, das ist der Wasserkopf, sowie Knochen- und Gelenkfehlstellung. Die natürliche Geburt durch den Geburtskanal der Hündin ist hier oft gar nicht möglich. Jetzt habe ich ja das Problem beschrieben und fallen uns denn dazu Hunderassen ein? Was fallen dir für Rassen ein? Na klar, da haben wir natürlich den Dackel. Da hätten wir den Basset Hound, die französische Bulldogge, den Mops, den Pekinesen, den Scottish Terrier, den Welsh Corgi, den Sealyham Terrier und noch viele weitere. Und wie sieht es mit den Katzen aus? Katzen, die unter Chondrodysplasie disproportionierter Zwergenwuchs, die darunter leiden, sind sehr leicht zu erkennen und werden zum Glück nur selten gezüchtet. Die Katzen haben stark verkürzte Beine und sehen ein bisschen aus wie ein Dackel, nur eben als Katze. Neben den verkürzten Beinen leiden die Tiere auch oft unter Bandscheibenvorfällen, Arthrose, Fehlstellung von Knochen, Gelenken und auch Atemwegserkrankungen. Wenn zwei Tiere mit dieser Genmutation miteinander verpaart werden, sind die Jungen nicht lebensfähig und sterben noch im Mutterleib. Wie schon auf den ersten Blick auf die Katze zu erkennen ist, haben die Tiere große Schwierigkeiten, ihr natürliches Verhalten wie Springen und Laufen auszuführen. Sie hoppeln eher. Durch die Fehlstellung der Knochen und der Gelenke leiden die Tiere auch unter Schmerzen und, ich sagte es ja schon, auch Arthrose und dann Bandscheibenvorfälle. So viele Rassen gibt es bei diesen Katzen nicht, also bei Katzen, die so verkürzte Beine haben. Da hätten wir an erster Stelle die Munchkin, dann hätten wir die Miskin-Katze, das ist eine doppelte Qualzucht, nämlich Munchkin verpaart mit einer Nacktkatze, der Sphinx. Und dann gibt es noch die Minuet-Katze, auch bekannt als Napoleon-Katze. Und da bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, das ist die Munchkin verpaart mit einer Perser-Katze. Auf jeden Fall eine Katze, die ein eingedrücktes Gesicht hat. Und dann hast du eine Munchkin-Katze, also eine Katze mit kurzem Bein, längerem Fell und eingedrücktes Gesicht. Ja, alles ganz wunderbar. Und wo wir gerade beim Thema sind, bleiben wir auch hier. Nummer 4, Kurzköpfigkeit, auch Brachycephalie genannt, Atemwegssyndrome. Ja, das ist ein Thema, das sowohl bei Hunden als auch bei Katzen weit verbreitet ist und das vor allen Dingen in den Medien immer wieder aufkommt. Brachycephalie ist ein Merkmal bei bestimmten Hunden und Katzen, bei der Schädel breit und rund geformt ist. Meist sind Gesicht und Schnauze dabei verkürzt. Der entstehende Rundkopf und die frontal sitzenden Augen erinnern an ein primatenähnliches Aussehen und dieses wiederum nennt man auch Kindchenschema. Also das Gesicht wird sehr menschlich dadurch, die Augen sind meistens auch noch sehr groß. Dadurch, dass keine richtige Schnauze mehr zu sehen ist, gibt es eben dieses primatenähnliche Aussehen und da erkennen sich dann viele Menschen wieder oder es ist einfach menschlicher geworden, das Gesicht sozusagen. Und deswegen nennt man das ganze Kindchenschema. Es ist ja, ach, so süß. Kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, aber es ist ja eine nachgewiesene Tatsache, dass Menschen das sehr süß finden. Bei Hunden mit verkürzten Schädelknochen oder auch Katzen, ganz egal, treten Probleme im Bereich der Atemwegsorgane auf, die sich innerhalb des Nasen- und Rachenraums befinden. Aufgrund dessen können die Atemwege, insbesondere der Nasenöffnung und Gänge, verengt sein. Zudem kann das weiche Gaumensegel zu breit sein, was dann den ausreichenden Atemluftstrom behindert. Diese Problematik wird als brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom bezeichnet, abgekürzt BOAS, BOAS. Darunter wird das ganz oft zusammengefasst. Diese Atemprobleme treten besonders bei körperlicher Anstrengung oder in warmen Umgebungen auf. Die eingeschränkte Atmung belastet natürlich den Hund, die Katze enorm und verringert auch die Fähigkeit zur Thermoregulation, was dann wiederum das Risiko eines Hitzschlags deutlich erhöht. Die ausgeprägte Rundung des Kopfes führt weiterhin dazu, dass die Augen oft weit hervorstehen, was die Tiere anfälliger für Verletzungen der Hornhaut macht. Und das wiederum führt zu Entzündungen und anderen Augenproblemen. Ein hoher Augeninnendruck kann zu einem Bulbusvorfall führen, bei dem das Auge aus der Augenhöhle rutscht. Das gibt es vor allen Dingen oft auch bei Chihuahuas. Darüber hinaus haben einige Hunde mit Brachycephalien Probleme mit ihrem Gebiss und ihrer Kieferstruktur Probleme. Sie können einen Vorbiss haben, bei dem die unteren Zähne vor den oberen liegen, was zu Schwierigkeiten beim Kauen und Fressen führt. Die Einbuchtung des Gesichtsschädels führt zu einer vermehrten Hautfaltenbildung. Das wiederum verursacht Hautprobleme. Und zudem besteht bei brachycephalen Hunden eine Neigung zum Wasserkopf, zur Hydrozephalie und auch Hirntumoren. Hunde mit ausgeprägter Brachycephalie haben eine erhöhte Anfälligkeit für Schwergeburten, da die Welpen durch die runde Kopfform den Geburtskanal nicht passieren können. Und durch die verkürzte Schnauze sind Hündinnen häufig nicht in der Lage, ihre neugeborenen Welpen aus der Eihaut zu befreien und selbstständig abzunabeln. Was für Rassen fallen uns hier ein? Natürlich der Mops. Natürlich auch der Cavalier King Charles, Spanier, der Chihuahua, die englische Bulldogge, die französische Bulldogge, der Griffon, der Lhasa Apso, der Boston Terrier, habe ich das schon gesagt. Auf jeden Fall der Affenpinscher, der Pekinese, der norwegische Terrier, der Shih Tzu, der Toy Spaniel, der Yorkshire Terrier und auch der Zwergspitz, auch Pomeranian genannt. Pomeranian. Der Zwergspitz. Wie wirkt sich das alles auf Katzen aus? Ich habe das schon versucht mit einzubinden. Im Grunde nämlich genauso. Das Atmen ist für die Katzen natürlich genauso deutlich erschwert und je nach Schwere der Brachycephalie haben die Katzen ausgeprägte Atemgeräusche, ermüden bei körperlicher Anstrengung schneller und werden im Extremfall auch ohnmächtig. Manchmal kommt es zu Husten, Erstickungsanfällen, Erbrechen. Mit der Zeit können sie sekundäre Probleme entwickeln. Dazu gehören Entzündungen an anderen Stellen der Atemwege und letztendlich auch Herzprobleme. Bei Rassekatzen, was haben wir hier für Katzenrassen, die dir da einfallen? Natürlich die Perserkatze, auch die Munchkin-Katze, die exotische Kurzhaarkatze, leider auch die britische Kurz- und Langhaarkatze und so weiter und so weiter. Es gibt bestimmt noch mehr, aber für einen groben Überblick soll das hier reichen. Weiter geht's. Die Nummer 5, der umgekehrte Rückenhaarkamm, auch Ridge genannt. Das ist ein Merkmal, das nicht viele Hunderassen und schon gar nicht Katzenrassen betrifft. Und zu was kann dieser Ridge überhaupt führen? Zu Dermoidzysten. Dermoidzysten sind Wucherungen in der Haut auf dem Rücken von Hunden, die manchmal bis in den Wirbelkanal hineinreichen können. Besonders bei der Rasse Rhodesian Ridgeback kommt dieses Merkmal vor. Wer hätte es gedacht? Es ist ja eigentlich auch die einzige Rasse, die diesen Ridge im Rassestandard mit sich trägt. Es wird vermutet, dass es mit dem Gen gekoppelt ist, das für den charakteristischen Rückenkammridge verantwortlich ist, bei dem das Fell entgegen der normalen Haarwuchsrichtung wächst. Die Zysten treten sowohl vor als auch hinter dem charakteristischen Rückenkamm auf. Wenn eine Verbindung zum Wirbelkanal und Rückenmark bestehen bleibt, kann dies zu Lähmungen der Hinterbeine und Überempfindlichkeit führen. Außerdem können entzündliche Infektionen wie Meningitis, das ist eine Hirnhautentzündung, und Myelitis, das ist eine Rückenmarkentzündung, entstehen. Ja, betroffene Rassen, der Rhodesian Ridgeback und der Thai Ridgeback. Andere fallen mir da beim besten Willen nicht ein. Und dieses Merkmal ist spezifisch für die Ridgeback-Hunderassen und tritt auch gar nicht bei Katzenrassen auf. Das ist mir zumindest überhaupt nicht bekannt. Katzen haben ihre eigenen Merkmale und Rassestandards, aber keine von ihnen hat einen Ridge wie der Rhodesian Ridgeback. Und sollte ich jetzt hier Mumpitz erzählen, dann möge man mir das doch bitte mitteilen und sagen, aber ich habe beim besten Willen keine Katze gefunden und vor allen Dingen keine Rassekatze, die einen Ridge hat. Und da wären wir auch schon ziemlich fix bei der Nummer 6, bei Nackthunden und Katzen, also bei Nackthunden und Nacktkatzen und der sogenannten Haarlosigkeit. Haarlosigkeit wird bei Nackthunden und Katzen durch verschiedene genetische Mutationen verursacht, bei der die Tiere keine oder nur wenige Haare am Körper haben. Nackthunde haben oft Gebissanomalien, bei denen ihnen bestimmte Zähne fehlen oder schief im Gebiss wachsen. Ihr Immunsystem ist häufig anfälliger für Infektionen, die Haut ist sehr empfindlich und kann leicht einen Sonnenbrand bekommen oder verletzt werden. Und im Sommer werden Nackthunde häufiger von Insekten belästigt und können allergische Reaktionen zeigen. Nackthunde, die das Nacktgen von beiden Elternteilen in einer bestimmten Kombination erben, sind nicht lebensfähig und sterben entweder vor oder kurz nach der Geburt. In der Diskussion um die Haarlosigkeit bei Hunden sind genetische Hintergründe natürlich wieder super wichtig. Es existieren verschiedene Ursachen für dieses Merkmal, von denen zwei Haupterbgänge unterschieden werden. Zum einen ist das FOXI3, also FOXI3-Gen, bei südamerikanischen Nackthunderassen und dem chinesischen Schopfhund involviert. Diese Haarlosigkeit wird autosomal kodominant vererbt und ist mit der Kanin ektodermalen Dysplasie, CED, assoziiert. Bei heterozygoten Trägern zeigt die Haarlosigkeit als Er zeigt sich die Haarlosigkeit als Teil eines Krankheitsbildes mit weiteren morphologischen Anomalien wie fehlende Zehen und Fehlbildung des Hörkanals. Bei Homozygoten Vorliegen des defekten Alleles führt dies zum Tod der Träger im Mutterleib. Oje, alles kompliziert. Autosomal kodominant bedeutet, dass das Merkmal, das durch ein bestimmtes Gen verursacht wird, auf einem Autosom, also einem Nicht-Geschlechtshormon, ein Nicht-Geschlechtschromosom lokalisiert ist. Wenn ein Organismus heterozygot für dieses Merkmal ist, was bedeutet, dass er zwei verschiedene Allele dieses Gens besitzt, eines vom Vater und eines der Mutter, werden beide Allele gleichzeitig exprimiert. Anders ausgedrückt, beide Allele zeigen ihre phänotypischen Auswirkungen und keines dominiert über das andere. In Bezug auf die Haarlosigkeit bei Hunden bedeutet dies, dass Hunde, die dieses Merkmal aufgrund eines autosomal kodominanten Gens tragen, sowohl das behaarte als auch das haarlose Allel haben und daher eine Mischform aufweisen können, die als Teil des Krankheitsbildes des kaninen ektodermalen Dysplasie, der CED, auftritt. Ja, und dann haben wir noch eine Variante des SGK3-Gens, die Haarlosigkeit, die autosomal rezessiv vererbt wird und als juvenile Alopezie bekannt ist. Diese Mutation verursacht die Nacktheit bei Hunden wie dem American Hairless Terrier und gelegentlich auch beim Scottish Deerhound. Bereits im Gutachten zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes aus dem Jahr 1999 wurden neben den morphologischen Anomalien weitere Gesundheitsrisiken wie Immunschwäche und Hautprobleme bei Defektgenträgern der heterozygot vererbten Haarlosigkeit festgestellt. Aufgrund dieser Risiken wurde ein Zuchtverbot für alle Träger dieses Defekts empfohlen. Zudem ist die Haarlosigkeit für die Hunde von Nachteil, da sie keinerlei Schutz vor Umwelteinflüssen bietet und die Haut empfindlicher macht. Dies kann zu sekundären Problemen wie Infektionen, Erfrierung, Hautkrebs und so weiter führen. Obwohl manchmal behauptet wird, dass die Haut von Nackthunden robuster sei als die von behaarten Hunden, ist dies wissenschaftlich absolut nirgendwo belegt. Es könnte sich dabei um eine sekundäre Anpassung aufgrund der stärkeren Beanspruchung handeln, die hier und da mal auftritt, aber es ist nichts Allgemeines. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse kann man zusammenfassend feststellen, dass die Zucht von Nackthunden Nachteile für die betroffenen Tiere mitbringt. Insbesondere im Fall der kodominanten und semiletalen Vererbung des Foxy3, also der Foxy3-Variante, ist die Haarlosigkeit mit zusätzlichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Besonders in mitteleuropäischen nasskalten Klimazonen erscheint es daher kaum gerechtfertigt, warum sich die Zucht nicht vermehrt auf behaarte Varianten der Rassen konzentrieren sollte. Also warum überhaupt Nackthunde? Wozu soll das gut sein? Es ergibt einfach keinen Sinn. Bei Katzen gibt es auch verschiedene genetische Ursachen für Haarlosigkeit, ähnlich wie bei Hunden. Keine Angst, ich werde das jetzt nicht so genau ausführen. Die bekannteste haarlose Katzenrasse ist die Sphinx, die eine natürliche Mutation aufweist, die zu Haarlosigkeit führt. Diese Mutation betrifft das Gen für das Fellwachstum, was dazu führt, dass die Katzen entweder gar kein Fell oder nur eine sehr feine Behaarung haben. Andere haarlose Katzenrassen wie die Donskoi oder die Peterbald haben ebenfalls genetische Varianten, die zu ihrer Haarlosigkeit beitragen. Ähnlich wie bei Hunden können diese genetischen Variationen mit bestimmten Gesundheitsrisiken verbunden sein, wie zum Beispiel empfindliche Haut und erhöhte Anfälligkeit für Sonnenbrand. Auch bei Katzen ist die Zucht von haarlosen Rassen umstritten, da einige der genetischen Varianten, die zur Haarlosigkeit führen, mit gesundheitlichen Problemen verbunden sind. Bei Nacktkatzen wie der Sphinx können Schnurhaare vorhanden sein, sie können reduziert sein oder vollständig fehlen oder abgeknickt sein. Die Anwesenheit von Schnurhaaren bei Nacktkatzen hängt von genetischen Variationen ab. Manche haben ganz normale, wie ich gerade sagte, und manche haben auch eben gar keine. Schnurhaare sind aber kein ästhetisches Merkmal, sondern erfüllen wichtige Funktionen für Katzen. Sie dienen als Tastorgane, die der Katze dabei helfen, ihre Umgebung zu erkunden und Hindernisse im Dunkeln zu erkennen. Daher kann das Fehlen oder die Reduzierung der Schnurhaare bei Nacktkatzen ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich in einer Umgebung zurechtzufinden. Ja. Wir erinnern uns also nochmal an den Paragraphen, an den Tierschutzparagraphen und erinnern uns daran, dass man keine Tiere züchten darf, bei denen Organe fehlen. Und Schnurhaare zählen bei Katzen tatsächlich zu Organen und deswegen müsste die Zucht von Nackkatzen eigentlich komplett verboten sein. Es stellt sich hier auch die Frage, wozu diese Zucht? Welche Vorteile hat die Katze und wie viele Nachteile? Und da fallen mir halt nur Nachteile ein. Was für einen Vorteil sollte es haben, kein Fell zu besitzen? Die Katze kann sich übrigens auch nicht so gut thermoregulieren, das ist genauso wie bei Hunden. Und Nackthunde und Nackkatzen haben auch einen erhöhten Kalorienverbrauch. Man muss da sehr auf die Ernährung achten und. Da könnte man wahrscheinlich noch Stunden weiter drüber diskutieren, aber wir kommen zu dem nächsten Punkt. Nummer 7, Hautfalten. Übermäßige Hautfaltenbildung tritt bei einigen Hunderassen auf. Es kann entweder eine teilweise Faltenbildung im Kopfbereich, insbesondere bei brachycephalen Hunden sein, mit einem starken Stirnabsatz oder eine allgemeine Faltenbildung am ganzen Körper, die kann es auch geben. Da haben wir den Basset Hound oder den Shapai, die sind ja auch, ich meine, der Shapai heißt auch chinesischer Faltenhund. Diese Hunderassen sind sehr bekannt für eine extrem ausgeprägte Faltenbildung. Die Falten können die normale Funktion der Haut beeinträchtigen. Sie können dazu führen, dass die Haut nicht richtig atmen kann. Sie bieten außerdem einen idealen Lebensraum für Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger, die zu Entzündung und Hautirritation führen können. Insbesondere bei Hunden mit tiefen Falten im Gesicht kann es vorkommen, dass die Haare in den Falten die Haut reizen durch diese Reibung und dadurch dann Ekzeme entstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Hautfalten regelmäßig gereinigt werden und auf Veränderungen geachtet wird. Und wir kommen da auch direkt zu den Katzenrassen. Gerade Nacktkatzen haben oft auch sehr, sehr, sehr viele Falten, kein schützendes Fell da drauf. Und auch diese Falten muss man oft reinigen. Das fängt an zu riechen, das entzündet sich. Ja, alles nicht so toll. Betroffene Rassen bei den Hunden, da hätten wir den Basset Hound, den Bloodhound, die Bulldoggen, den Bull Mastiff, Mastino Napoletano, den Mops natürlich, den Pekinesen und den chinesischen Faltenhund, den Shapai. Ja, bei Katzenrassen gibt es da, ja, also die Nacktkatzen wie die Sphinx oder auch die Scottish Fold hätten wir da. Und die Falten können die normale Funktion der Haut beeinträchtigen. Sie führen dazu, dass die Haut nicht richtig atmet. Der Lebensraum für Bakterien und Pilze, das ist bei Katzen genau so wie bei Hunden auch. Also da gibt es keinen Unterschied. Und damit haben wir den Punkt schnell abgehakt und kommen zu dem Punkt Nummer 8. Ja, Überraschung Nummer 8, der Mehlfaktor. Das Merle-Syndrom oder der Mehlfaktor ist eine genetische Auffälligkeit bei Hunden, die zu einer teilweisen Aufhellung der Fellfarbe führt. Die Vererbung dieses Merkmals wird von einem speziellen Gen bestimmt, nämlich das Merle-Gen. Hunde, die das Merle-Gen in einer bestimmten Form erben, heterozygot, haben eine Tigerung oder Marmorierung im Fell. Homozygote Merle-Hunde haben dagegen größtenteils oder komplett unpigmentiertes Fell und werden als Weißtiger bezeichnet. Die Aufhellung des Fells kann zu verschiedenen Augen- und Ohrenproblemen führen. Blindheit und Taubheit sind mögliche Beeinträchtigungen. Zudem kann es Gleichgewichtsstörungen geben, Fortpflanzungsprobleme und einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei den Weißtigern kommen. Die Schwere der Symptome hängt von der Genkombination ab. Weißtiger sind wesentlich stärker betroffen als die Heterozygoten. Aus ethischen Gründen sollte die Zucht von Weißtigern oder die Paarung von zwei heterozygoten Merlhunde vermieden werden, da dies zu großem Leiden führt. Ich meine auch, bin mir ziemlich sicher, das ist in Deutschland auch verboten. Hunde, die das Gen nur einmal haben, also heterozygot sind, sind normalerweise gesund. Wenn ein Hund beide Kopien des Merle-Gens hat, also homozygot ist, sind etwa 10% auf einem Ohr taub und 15% auf beiden Ohren taub. Bei Hunden, die das Merle-Gen nur einmal tragen, sind es 2,7%, die auf einem Ohr taub sind und 0,9% sind auf beiden Ohren taub. Besonders bei Hunden, die beide Kopien des Merle-Gens haben, können auch Augenprobleme auftreten. Sie können auch komplett blind sein. Diese betroffenen Tiere können sich langsam entwickeln als ihre Geschwister, zeigen weniger Lebensfreude und können sogar vor der Geschlechtsreife sterben. Die gezielte Zucht von Tieren mit einem solchen Gendefekt nur aus rein ästhetischen Gründen ist sehr umstritten. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt generell auf die Zucht von Tieren mit dem Merle-Gen zu verzichten, um Qualzuchten an sich zu vermeiden. Wir hätten hier bei den betroffenen Rassen natürlich den Border Collie und den Australian Shepherd. Aber Merle wird immer beliebter, Es ist auch verständlich, es ist sehr, sehr hübsch anzusehen natürlich. Und deswegen wird versucht, auch andere Hunderassen dieses Mehrgehen einzuverleiben, einzuimpfen, wollte ich schon sagen, einzuzüchten. Mehr kommt bei deutschen Doggen und Dackeln der Farbe Tiger vor, Collies, Shelties, Blumenmerl natürlich ist sehr, sehr beliebt, Corgis, Foxhoundschlägen, dann gibt es den Catahoula, den Leopard-Dog, Dunkerhunde, auch der Moody, also Hütehundschläge, Bergamasker, Hirtenhund, Bobtails. Was gibt's noch? Altdeutsche Hütehunde, der Beauceron, der Chihuahua, der Prager Rattler, der Jack Russell Terrier und auch viele weitere nicht anerkannte Züchtungen anderer Rassen. Das Merl-Farbgehen ist bei Katzen im Vergleich zu Hunden weniger verbreitet und es gibt keine spezifischen Katzenrassen, die hauptsächlich auf Merlfarben gezüchtet wurden oder werden, wie es beispielsweise bei einigen Hunderassen der Fall ist. Bei Katzen ist das Merlgehen eher selten anzutreffen und tritt meist sporadisch auf. Es gibt bestimmt ZüchterInnen von Katzenrassen wie der Ragdoll oder Bengal, die versucht haben, das Merlgehen in ihrer oder in ihre Zuchtprogramme einzubeziehen, um interessantere Farbvariationen zu erzielen, bestimmt. Allerdings ist die Verwendung des Merlgehens in der Katzenzucht aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken für die Nachkommen und der geringeren Verfügbarkeit von Tieren mit diesem Gen im Vergleich zu Hunden weniger verbreitet und auch weniger umstritten oder auch weniger thematisiert. Ja, das Merlgehen existiert auch bei Katzen, aber es ist nicht so häufig wie bei Hunden. Wenn Katzen das Merle-Gen tragen, kann es ähnliche Auswirkungen wie bei Hunden haben, einschließlich weißerer Fellbereiche und möglicher Hör- und Sehprobleme aufgrund von Taubheit oder Augenfehlbildung. Die genauen Auswirkungen können jedoch je nach Tierart und individuellem genetischen Hintergrund variieren. Darum ist es auch so wichtig, dass ZüchterInnen und TierhalterInnen sich bewusst sind, dass die Verpaarung von Katzen mit dem Merle-Gen ähnliche Gesundheitsrisiken für die Nachkommen bergen wie bei Hunden und entsprechend verantwortungsvoll handeln. Und bevor jetzt jemand losschreit, dass mein Hund auch ein Merle-Hund ist. Ja, ist er. Er ist wunderschön und ich habe mich vor über 6 Jahren nicht genügend damit beschäftigt. Erstens dachte ich, dass nur Blue Merle ein Problem darstellt und das ist er nicht. Und zweitens dachte ich, dass das Problem sich auf die Verpaarung Homozygota-Tiere bezieht. Natürlich ist es ein Unterschied, ob wir von 15% oder 2%iger Wahrscheinlichkeit sprechen, aber es ist und bleibt eine Abwärtsspirale und ein Gesundheitsrisiko, weil man einfach etwas sehr schön findet. Sollte ich mich jetzt schämen? Sollten sich jetzt alle Menschen schämen, jeder Mensch mit einem Dackel, jeder Mensch mit einem Schäferhund, mit einem Hund in Merle-Farben? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Dazu komme ich am Ende noch mal ganz kurz. Wir sind leider noch nicht ganz durch mit den potenziellen Qualzuchtfaktoren, deswegen kommen wir darauf noch mal zurück. Weiter geht's mit Nummer 8, Gray-Collie-Syndrom. Das Gray-Collie-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die bei einigen Collie-Zuchtlinien auftritt. Es zeichnet sich durch eine silbergraue Aufhellung des Fells aus und ist mit schweren Problemen in der Blutbildung verbunden, vor allem bei den weißen Blutkörperchen, die für die Infektabwehr wichtig sind. Ein Hauptmerkmal dieser Krankheit ist die zyklische Neutropenie, bei der die Anzahl dieser speziellen Blutzellen in regelmäßigen Abständen stark abfällt. Das Gray-Collie-Syndrom, GCS, wird durch eine Störung bei der Blutzellbildung hervorgerufen. Durch die zyklische Verminderung der Blutzellen alle 10 bis 12 Tage neigen betroffene Hunde zu Blutung und sind sehr anfällig für Infektionen. Welpen sind gewöhnlich kleiner und schwächer als ihre Wurfgeschwister. Im Alter von 8 bis 12 Wochen entwickeln sich klinische Symptome wie beispielsweise Fieber, Diarrhö und Gelenkschmerzen. Betroffene Tiere leiden unter wiederkehrenden bakteriellen Infektionen, Infektion der Atemwege und auch des Magen-Darm-Trakts. Beim GCS handelt es sich um eine ernste Funktionsstörung. Betroffene Hunde werden selten als 2 bis 3 Jahre alt. Das GCS tritt bei allen grauen Collies auf. Betroffene Tiere haben ein silbergraues Fell, abgestuft von sehr hell bis schwärzlich-rötlich, manchmal gelblich aufgrund einer Mischung von hellbeigen und hellgrauem Haar. Der Erbgang ist autosomal rezessiv. Kann man diese Erkrankung testen? Ja, man kann mittels Blut- und Backenabstrich testen, ob die Veranlagung besteht. Die Hunde müssen normalerweise dauerhaft mit Antibiotika behandelt werden, um sie vor Infektionen zu schützen. Die geschwächte Abwehr gegen Infektionen führt meist dazu, dass die Hunde das Erwachsenenalter nicht erreichen und vorzeitig versterben. Und es betrifft jetzt keine Border Collies, sondern wirklich Lang- und Kurzhaar-Collies. Nummer 9. das Hängelied oder auch Ectropium. Du hast ganz bestimmt schon Hunde gesehen, die irgendwie aussehen, als seien die Augen ständig entzündet, oder? Sieht irgendwie schmerzhaft aus. Ja. Ectropium ist eine Augenerkrankung, bei der der untere Rand des Augenlids nach außen rollt. Alleine, wenn ich das jetzt sage, fängt mein Auge an zu brennen. Dadurch wird das rote Auge sichtbar. Besonders Hunderassen mit faltenreicher Haut sind dafür anfällig. Durch das Auswärtsrollen des unteren Lidschlags kann das Augenlid nicht vollständig schließen. Und das führt zu Problemen wie vermehrten Tränenfluss, Bindehautentzündung und Veränderungen an der Hornhaut. Betroffene Hunde: Basset Hound, Bernersennenhund, Bernardiner, Bloodhound, Bulldoggen, Cocker Spaniel, Neufundländer, der chinesische Faltenhund und so weiter. Ectropion kann auch bei verschiedenen Katzenrassen auftreten, aber es gibt keine bestimmte Rasse, die besonders anfällig dafür ist. Es gibt jedoch einige Rassen, bei denen aufgrund ihrer Gesichtsstruktur ein erhöhtes Risiko besteht, dass das Ectropion auftreten kann. Und dazu gehören alle Rassen mit flacher Gesichtsform wie Perserkatzen und exotisch kurzer Katzen. Bei diesen Rassen kann das Vorhandensein von Falten und das flache Gesicht zu einer Lockerung der Haut um die Augen herum führen, was dann zu dem Ectropion führen könnte. Natürlich kann das auch bei Mischlingskatzen passieren, insbesondere wenn sie bestimmte Merkmale oder genetische Anfälligkeiten teilen. Nummer 10. Das Gegenteil des Ectropiums, das Rolllid, das Entropium. Entropium ist eine Augenerkrankung bei Hunden, bei der sich der Rand des Augenlids nach innen rollt. Die Krankheit tritt besonders bei Hunden auf, die tiefliegende oder kleine Augen haben oder auf kleine Augen auch gezüchtet werden. Das Einwärtsrollen des oberen oder unteren Augenlidrands kann Probleme wie Reibung der Wimpern auf der Hornhaut und Irritation der Bindehaut verursachen, was dann zu Bindehautentzündung und Hornhautentzündung führt, die oftmals auch chronisch verlaufen, und mein Auge tut wirklich instant weh. Betroffene Rasse sind hier Bull Terrier, der Chow Chow, der Pudel, der Rottweiler, auch wieder der chinesische Faltenhund und viele andere. Ganz ähnlich wie beim Ectropium ist es auch beim Entropium bei den Katzenrassen. Es gibt keine spezifische Rasse, die dafür besonders anfällig ist. Allerdings haben Rassen mit flacher Gesichtsstruktur wie Perserkatzen oder auch wieder die exotisch kurzer Katze aufgrund ihrer anatomischen Merkmale ein erhöhtes Risiko dafür. Und es ist auch wichtig, dass Katzen und Hunde mit Entropium von einem Tierarzt untersucht und behandelt werden, um Komplikationen zu vermeiden und das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten. Aber das gilt natürlich auch für jedes mögliche Qualzuchtmerkmal. Wer hat drauf gewartet auf die Nummer 11, auf die Hüftgelenksdysplasie? Die Hüftdysplasie oder Hüftgelenksdysplasie, auch HD genannt, ist eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks. Sie betrifft alle Arten von Hunden, aber besonders große Rassen sind davon betroffen. Ursprünglich wurde sie beim deutschen Schäferhund entdeckt, aber mittlerweile sind auch andere Rassen betroffen oder auch viel stärker sogar betroffen. Die HD kann bei manchen Rassen in mehr als der Hälfte der Fälle auftreten. Sogar Hauskatzen, insbesondere Maine Coon-Katzen, können davon betroffen sein. Die HD hat größtenteils genetische Ursachen, etwa 20-40% Vererbung. Deshalb fordern viele Zuchtverbände, dass Hunde HD-frei sein müssen, um zur Zucht zugelassen zu werden. Falsche Ernährung und Haltung können die Krankheit fördern. HD ist aber ein komplexes Problem, das von vielen Faktoren abhängt. Die Symptome der HD sind zunehmende Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, die durch Veränderungen im Hüftgelenk, insbesondere Arthrose, entstehen. In fortgeschrittenen Fällen kann nur die Entfernung des Hüftgelenks möglicherweise mit einem künstlichen Ersatz eine deutliche Verbesserung bringen. Wenn das nicht möglich ist, kann eine dauerhafte Schmerztherapie oft die Lebensqualität erhalten. Aber auch kleine Rassen können betroffen sein. Etwa 30% der Hunde mit HD haben gleichzeitig auch Veränderungen in den Knie- und Schultergelenken. Bei einer HD sind die knöchernen Teile des Hüftgelenks nicht ausreichend entwickelt. Dadurch kann das Gelenk instabil werden und sich sogar ausrenken. Das nennt man dann Luxation. Die Folgen dieser Instabilität können Verformung, Gelenkverschleiß, Verhärtung der Gelenkkapsel sein, die dann zur schmerzhaften Lahmheit führt. Die Schmerzen kommen vor allem von den Muskeln um das Gelenk herum, die versuchen, es zu stabilisieren. Arthrose kann bereits tatsächlich auch im frühen Alter auftreten. Eine beginnende HD äußert sich in zunehmenden Schmerzen bei Spaziergängen. Der Hund will nicht mehr weit laufen, setzt sich öfter hin, schreit beim Spielen gelegentlich auf oder zeigt einen instabilen Gang. Beim Vorführen der Hintergliedmaße wird das Becken in Richtung der vorgeführten Gliedmaße seitwärts bewegt. Bei Bewegung des Gelenkes kann ein Knacken, Klicken oder Knirschen des Gelenks hörbar sein. Bei Feststellung eines der Symptome ist der sofortige Gang zum Tierarzt, einer Tierärztin, wirklich sehr ratsam. Man kann HD nicht heilen, sondern nur das Auftreten klinischer Symptome und das Fortschreiten der Krankheit hinauszögern oder die Schmerzen reduzieren. Je häufiger der Hund bestimmte Bewegungsabläufe ausführt, desto schneller verschleißt die Hüfte. Zu diesen Bewegungen gehören vor allem jene, die die Gelenke besonders stauchen, wie Treppenlaufen, Springen auf harten Untergründen und ähnliche. Man kann dem Hund mit frühzeitigem Erkennen und richtigem Umgang mit der Krankheit ein normales Leben ermöglichen. Besonders betroffene Rassen, naja, im Grunde sind alle Hunde davon betroffen, aber gerade große Hunde wie Boxer, Bernhardiner, Deutsche Dogge, Schäferhund, Golden Retriever, Labrador Retriever, Leonberger, Mastiff, Neufundländer, Rottweiler und auch alle Sennhunde. Ja, also, aber wie gesagt, jeder Hund kann davon betroffen sein. Hüftdysplasie, HD, betrifft nicht nur Hunde, sondern, wie ich es angesprochen habe, auch Katzen. Besonders bestimmte Rassen wie die Maine Coon Katze, alle sehr groß gezüchteten Katzen oder von Natur aus großen Katzen können eben auch eine HD bekommen. Und genauso wie beim Hund führt bei der Katze die HD zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, was ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Die genetische Veranlagung spielt auch bei Katzen eine Rolle, wobei ZüchterInnen oft darauf achten, HD-freie Tiere zur Zucht zu verwenden, um das Risiko zu verringern. Eine gesunde Ernährung und eine angemessene Bewegung können ebenfalls dazu beitragen, das Risiko für die Entwicklung von HD bei Katzen zu minimieren. Die Symptome von HD bei Katzen können variieren und können schwer erkennbar sein, da Katzen oft Meister darin sind, Schmerzen zu verbergen. Daher ist es wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchzuführen, um HD frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebensqualität der betroffenen Miezi zu verbessern. Nummer 12. Teacup-Hunde, Zwerghunde und Katzen. Sogenannte Teacup-Hunde und Katzen sind das Ergebnis gezielter Züchtungen mit kleinen Zwerghunderassen, um besonders winzige Hunde zu züchten. Bei dieser Praxis werden bewusst die kleinsten und schwächsten Hunde zweier Würfe miteinander verpaart. Hinter dem Begriff Teacup-Hund verbirgt sich eine reine Marketingstrategie. Diese Hunde sind keine offiziell anerkannte Rasse, sondern das Ergebnis gezielter Zuchtmaßnahmen innerhalb bekannter Zwerghunderassen, wie dem Chihuahua, dem Zwergpinscher, dem Yorkshire Terrier oder Toypudel. Natürlich können auch innerhalb herkömmlicher Zuchtlinien sehr kleine Hunde vorkommen. Allerdings sollten verantwortungsvolle Züchtende solche extrem winzigen Tiere nicht für die Zucht weiterverwenden, da dies das Risiko von genetisch bedingten Problemen und Krankheiten einfach erhöht. Diese Kleinsttiere leiden oft unter einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen aufgrund ihrer genetisch bedingten Zwergenhaftigkeit. Denn nicht alle Organe, wie etwa das Gehirn, lassen sich bei Hunden in gleichem Maße durch Zucht verkleinern. Und das führt dann zu einem Wasserkopf, dem Hydrocephalus, bei dem die Flüssigkeitsräume des Gehirns krankhaft erweitert sind und auf den Schädelknochen drücken. Diese Erkrankung ist schmerzhaft, nicht behandelbar und führt zu einem frühzeitigen Tod. Die Fontanelle schließt sich oft nicht vollständig, dadurch ist das Gehirn an dieser Stelle nur durch Haut und Fell geschützt. Eine Berührung des Kopfes kann lebensbedrohlich sein. Die Geburt ist oft nur durch einen Kaiserschnitt möglich. Eine häufige Erkrankung bei Teacup-Hunden ist der Trachealkollaps, bei dem die Luftröhre zusammenfällt und die Luftzufuhr unterbricht. Das führt zu schweren Atemproblemen und akuter Atemnot. Auch Gebiss- und Kieferprobleme sind verbreitet, da die Zähne in der kleinen Maulhöhle zu eng beieinander stehen. Oft müssen die Milchzähne der Welpen unter Vollnarkose entfernt werden. Im Bereich der Leber kann es zu angeborenen Fehlbildungen und Durchblutungsstörungen kommen, die als Leberschand bekannt sind. Dabei wird das Blut nicht durch die Leber gefiltert, sondern um sie herum geleitet, was zu einer fehlenden Entgiftung führt. Die einzigen Behandlungsoptionen sind eine kostspielige Operation und lebenslang spezielles Futter. Was hätten wir noch? Wir hätten noch Herz-Kreislauf-Probleme, gestörte Blutzuckerregulation und ja, die Hunde zittern, haben Schwächeanfälle, die dann auch zum Tod führen können. Zudem neigen verzwergte Hunde zu fragilen Knochen, Gelenk- und Bandscheibenbeschwerden. Selbst einfache Aktivitäten wie Springen vom Sofa oder Spielen mit anderen Hunden können zu Verletzungen wie gebrochenen Beinen oder herausgesprungenen Kniescheiben führen. Viele extrem kleine Hunde sind so stark von Krankheiten betroffen, dass sie nicht einmal normale Spaziergänge bewältigen können und trotz intensiver tierärztlicher Betreuung keinen schmerzfreien Tag erleben. Untertemperatur, Unterzucker, ja, Zucker sagte ich schon, sind weitere mögliche Folgen der Zwergenhundzucht. Für jede einzelne Zwerghunderasse sind im Rassestandard individuelle Vorschriften geltend und jeder Teacup-Hund verstößt dagegen. So lässt sich definitiv festhalten, seriöse und verifizierte ZüchterInnen von Teacup-Hunden kann es nicht geben. Sehr häufig betroffene Rassen sind natürlich Chihuahua, der Papillon, der Malteser, der Shih Tzu, der Toypoodle, der Yorkshire Terrier, der Zwergspitz, der Zwergpinscher und alle anderen Rassen, die sehr, sehr klein sind. Der Begriff Teacup-Katze wird nicht so häufig verwendet wie bei Hunden und es gibt keine offiziell anerkannten Teacup-Katzenrassen. Und ja, gibt es ja beim Hund auch nicht, aber es gibt auch keine Katzenrassen, wo bekannt ist, dass diese Rassen besonders klein gezüchtet werden. Bei Katzen ist die Zucht von extrem kleinen Tieren im Allgemeinen nicht so weit verbreitet wie bei Hunden und das Streben nach extrem kleinen Größen wie bei Teacup-Hunden ist weniger üblich. Natürlich gibt es auch hier Züchtende, die versuchen, sehr kleine Katzen zu züchten, die ähnlich wie Teacup-Hunde dann super klein sind. Doch die haben dann genau die gleichen Probleme wie die Hunde auch. Das unterscheidet sich in diesem Fall nicht voneinander. Nummer 13. Taub und Blindheit. Taubheit und Augenprobleme können bei Hunden auf genetischer Basis auftreten. Genauso wie bei Katzen. Dies trifft besonders häufig auf Tiere zu, die eine sehr helle oder weiße Fellfarbe haben oder, das haben wir ja schon besprochen, Merlfarben aufweisen. Bei Hunden mit heller oder weißer Fellfarbe ist es oft zu beobachten, dass sie blaue Augen haben und anfälliger für Erkrankungen wie Katarakt, grauer Star oder Glaukom, grüner Star sind. Die Einschränkungen, die mit Gehörlosigkeit oder Blindheit einhergehen, sind für die betroffenen Hunde und Katzen erheblich. Sie können wichtige Sinnesreize nicht wahrnehmen und sind daher in ihrer Kommunikation und Orientierung stark beeinträchtigt. Bei Katzen können ähnliche genetische Faktoren wie bei Hunden zu Taubheit und Augenproblemen führen, obwohl die Prävalenz und die genauen genetischen Mechanismen je nach Rasse variieren können. Es gibt ja auch Hunde, die sind weiß, also wie der weiße Schäferhund, die haben keine Probleme. Und es gibt Hunde, die sind weiß, wie die weiße Dogge, und die haben große Probleme. Einige Katzenrassen, insbesondere solche mit weißem Fell, können auch hier, also wie bei den Hunden, anfälliger sein für genetisch bedingte Taubheit. Und das wird, wie bei den Hunden auch, mit dem sogenannten Weißgen in Verbindung gebracht. So, und der weiße Schäferhund, der hat kein Weißgen. Also die Gründe für das weiße Fell sind dann genetisch unterschiedliche und je nach Grund, weswegen das Fell weiß ist, hat der Hund dann eben oder die Katze Probleme oder kann Probleme bekommen oder eben nicht. Eine bekannte Katzenrasse, bei der diese genetisch bedingte Taubheit häufig vorkommt, ist die Türkisch Angora. Auch einige andere Rassen wie die Perserkatze, die Scottish Fold und die Maine Coon können gelegentlich betroffen sein, wenn sie bestimmte genetische Merkmale aufweisen, die mit weißem Fell oder blauen Augen verbunden sind. Nicht alle Katzen mit weißem Fell sind taub, nicht alle Hunde mit weißem Fell sind taub, aber es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, insbesondere wenn sie auch blaue Augen haben. Und da haben wir betroffene Rassen, der Bernardiner zum Beispiel, auch der Bobtail, der Dalmatiner, der Dogo Argentino, English Setter, französische Bulldogge, Jack Russell, Parson Russell Terrier und noch viele andere. Nummer 14. Riesenwuchs oder auch Gigantismus. Gigantismus bei Hunden ist zwar nicht direkt mit der übermäßigen Produktion von Wachstumshormonen verbunden, wie es bei genetisch bedingten Gigantismus der Fall ist, aber sie werden durch gezielte Zucht auf extreme Größe hingezüchtet. Diese Riesenwuchshunderassen können aufgrund ihrer enormen Größe Gesundheitsprobleme erleiden, einschließlich Gelenkprobleme. Da hätten wir das Problem mit der HD, Arthrose und so weiter, aufgrund der übermäßigen Belastung der Knochen und Gelenke. Aber zusätzlich zu den genannten Gesundheitsproblemen haben riesige Hunderassen auch eine erhöhte Anfälligkeit für Knochentumore, was ihr Risiko für ernsthafte gesundheitliche Komplikationen weiter erhöht. Der tiefere Brustkorb dieser Hunde erhöht außerdem das Risiko einer lebensbedrohlichen Magendrehung, da sich die inneren Organe leichter verdrehen können. In Bezug auf ihre Lebenserwartung altern riesige Hunde oft schneller und haben eine deutlich kürzere Lebensspanne im Vergleich zu kleineren Hunden. Ähnlich wie bei Hunden können auch Katzen bestimmter Rassen an einer Form von Gigantismus leiden. Da hätten wir dann mal wieder die Maine Coon-Katze. Maine Coons sind eine der größten Katzenrassen und können dadurch auch eine beträchtliche Größe und Masse erreichen. Aber nicht alle Maine Coons sind von Gigantismus betroffen. Es kann auch vorkommen, dass einige Individuen übermäßig groß werden aufgrund genetischer Faktoren oder einer Überproduktion von Wachstumshormonen oder. Das muss nicht absichtlich von der Zucht forciert sein, aber es gibt eben auch Zuchten, die das besonders in Amerika ganz extrem betreiben und diesen Katzen geht es oft auch nicht besonders gut. Gigantismus bei Katzen im Vergleich zu Hunden ist auch wieder viel weniger verbreitet, aber es ist möglich und kann bei bestimmten Rassen auftreten. Bei Hunderassen hätten wir Bernardiner, Deutsche Dogge, der irische Wolfshund, Mastiff und viele weitere Hunde. Wieso werden Rassen immer mehr überzüchtet? Seit jeher wurden Hunde für außergewöhnliche Fähigkeiten wie Jagen, Hüten oder Bewachen geschätzt und speziell dafür gezüchtet. Im Laufe der Zeit änderten sich jedoch die Gründe für die Hundehaltung. Erst im 19. Jahrhundert begannen Menschen, so richtig gezielt und organisiert nach einem optischen Standard definierte Hunderassen zu züchten. Heute ist für die meisten Menschen ihr Hund ein Gefährte im Alltag, ohne eine spezifische Aufgabe. Ja, da gibt es auch Ausnahmen und die muss es auch geben, da die Hunde sonst unglücklich wären. Einige sind es natürlich auch, also sind auch unglücklich, aber das ist ein anderes Thema. Der Fokus verschob sich weg von der Leistungsfähigkeit in bestimmten Gebieten hin zu einer möglichst unkomplizierten und freundlichen Alltagstauglichkeit als Begleiter für Menschen. Für Menschen in der heutigen Zeit vor allen Dingen, weil Begleiter für Menschen waren sie ja schon immer, aber in der heutigen Zeit. Deswegen ist der Begriff Familienhund oder Anfängerhund auch so groß geworden und allseits beliebt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass insbesondere unter den sogenannten Gesellschafts- und Begleithunderassen eine Vielzahl von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen vertreten sind. Während des Zuchtprozesses werden bestimmte optische Merkmale hervorgehoben und die Gesundheit und Widerstandskraft der Tiere rücken dann in den Hintergrund. Menschen greifen in die Fortpflanzung ein, sodass einige Hunde nicht mehr auf natürliche Weise gebären können. Erst durch die moderne Medizin ist es möglich, Nachkommen zu erzeugen und aufzuziehen, die in der Natur nicht überlebensfähig wären und daher der natürlichen Selektion entgehen. Das Ergebnis einer Zucht nach äußeren Merkmalen führt zu einer besorgniserregenden Übertypisierung auf Kosten der Gesundheit der Hunde und auch der Katzen. Viele der optischen Rassestandards bedeuten schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die Tiere.
Aber Marieke, Qualzucht ist doch verboten. Warum gibt es trotzdem so viele Hunde und Katzen, die von Qualzucht betroffen sind?
Ich hatte es in der Anleitung ja schon gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ja, Qualzucht ist verboten, aber die Durchsetzung dieses Verbots gestaltet sich eben schwierig. Die Kontrolle, Überwachung ist eine komplexe und ressourcenintensive Aufgabe. Denn es wird nicht die Rasse kontrolliert, sondern immer ein individuelles Tier durch das örtlich zuständige Veterinäramt. Diese Arbeit ist enorm aufwendig und aufgrund knapper Personalressourcen der Veterinärämter oftmals kaum zu bewältigen, was eine flächendeckende Überwachung erschwert. Zudem führen Zuchtverbote oft zu langwierigen Klageprozessen, welche ebenfalls Kapazitäten beanspruchen. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, okay, es soll die und die Rasse nicht geben, dann kommen die Zuchtverbände und sagen, nö, finden wir nicht. Und dann dauert es Jahre um Jahre um Jahre und es wird immer wieder Widerspruch eingelegt. Naja, also in anderen Ländern hat es ja schon geklappt. Der Mops darf nicht mehr gezüchtet werden in den Niederlanden. Ich glaube, die französische Bulldogge auch nicht. Ne? Also das kann klappen, aber irgendwie in Deutschland, wir hinken da mal wieder hinterher. Hunde und Katzen, die auf ein bestimmtes Schönheitsideal gezüchtet werden, leiden oft unter massiven körperlichen Einschränkungen und Qualen. Dennoch gehören sie zu den beliebtesten Rassen. Die Überzüchtung ins Extreme nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Dabei ändern Zuchtordnungen und neue Richtlinien nur bedingt etwas. Warum das so ist? Ich habe es schon oft angesprochen. Privatrecht. Denn viele Welpen und Kitten stammen aus der Vermehrung von Privatpersonen oder werden durch den illegalen Welpenhandel aus Hinterhofvermehrungen im Ausland eingeführt. Die hohe Nachfrage nach Trendhunden und Katzen führt dazu, dass sie weiterhin angeboten werden. Selbst seriöse ZüchterInnen können diese Nachfrage nicht bedienen und das öffnet natürlich die Tür für kriminelle Machenschaften. Du glaubst vielleicht, die Hunde- und Katzenmafia sei ein kleiner Fisch? Oh nein. Diese Vermehrer verkaufen dann häufig zu junge und kranke Welpen, oft sind die Papiere gefälscht oder auch gar nicht vorhanden. Worauf du achten kannst. Kaufe nicht über Kleinanzeigen.
Kaufe auf keinen Fall auf Tiermärkten, etwa in Belgien oder Polen. Prüfe, ob die ZüchterInnen einem der großen Zuchtverbände angehören. Wenn HändlerInnen gleich mehrere Rassen anbieten, manchmal mehr als 20, ist das gar nicht gut, vielleicht sogar ein Anlass, dem Veterinäramt Bescheid zu sagen. Mehr als 2 Rassen ist schon auffällig. Stelle Fragen nach den Eltern deines Welpen. Beobachte das Jungtier und achte besonders darauf, dass es auch Familienanschluss hat, ein soziales Umfeld hat. Verantwortungsvolle ZüchterInnen werden auch dir viele Fragen zu deiner Hundetauglichkeit oder Katzentauglichkeit stellen. Kaufe kein Tier auf die Schnelle. Hundekauf, Katzenkauf erfordert viel Geduld. Kaum ein seriöser Züchter oder Züchterin wird Hunde und Katzen auf Vorrat haben. Sei lieber ein wenig grundsätzlich misstrauisch, auch die besten Papiere können gefälscht sein. Bedenke vor dem Kauf auch die laufenden Unterhaltskosten, überlege, ob es tatsächlich dieser Rassehund, diese Rassekatze sein muss. Überschätze dich nicht. Geh realistisch mit deinen Qualitäten um und wenn irgendwo Anfängerhund steht oder auch Anfängerkatze, sei besonders vorsichtig. Gibt es denn sowas wie Anfängerhunde überhaupt? Gibt es Anfängertiere? Einzelne Tiere, ja. Es gibt Tiere, die sind weniger herausfordernd als andere, verzeihen Fehler eher und so weiter. Das hängt aber häufig gar nicht mal unbedingt mit der Rasse zusammen, sondern auch mit dir, deinem Charakter, deinem Hund, deinem Katzenverstand oder wie das alles miteinander matcht. Auch hängt es damit zusammen, ob du bereit bist, dir Hilfe zu suchen. Gut, das ist aber alles eigentlich ein ganz anderes Thema, deswegen kommen wir auch schnell wieder zurück zu unserem Thema Qualzucht. Was muss sich ändern? Eine langfristige Lösung gegen Qualzuchten kann nur durch ein geschärftes Bewusstsein, besonders bei zukünftigen HundehalterInnen und einem generellen Verbot, bestimmte Rassen zu züchten, handeln und zu importieren, geschaffen werden. Die Niederlande haben bereits ein generelles Zuchtverbot für Möpse und andere kurzköpfige Hunde erlassen. In Deutschland setzen sich tierschützende HundetrainerInnen, TiermedizinerInnen und die Bundestierärztekammer ebenfalls für schärfere Regeln ein, um die Qualzucht einzudämmen. Auch wenn in den letzten Jahren die Stimmen lauter werden, es bleibt noch viel zu tun, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Hunde zu erwirken. Sind jetzt alle Menschen, die zusammen mit Doggen, Collies, Schäferhunden, Nacktkatzen und so weiter leben, schlechte Menschen? Nein, natürlich nicht. Dieser Streit zwischen Menschen, die sich etwas darauf einbilden, einen Hund, eine Katze aus dem Tierschutz zu haben, gegen die Menschen, die mit einem Hund aus der Zucht leben oder einer Katze, ist wirklich mühselig und nervt. Du weißt nicht, warum sich Person XY für den Hund, die Katze, an seiner Seite entschieden hat und du kennst die Geschichte dahinter nicht. Der Mensch, der glaubt, er hätte ein Tier gerettet, ist vielleicht VermehrerInnen auf dem Leim gegangen, die Hunde im Ausland, ja, produzieren, muss man ja schon sagen, um sie dann unter einer angeblichen Tierschutzorganisation zu vermitteln und zu verkaufen. Der Mensch, der glaubt, er hätte ein gesundes Tier aus einer offiziellen Zucht, hat vielleicht einen Hund oder eine Katze mit inzuchtbedingten Gendefekten. Oder das Tier stammt aus einer verantwortungsvollen Zucht oder das Tier wurde wirklich aus schrecklichen Umständen gerettet und hat nun ein besseres Leben. Alle Szenarien sind denkbar und wahrscheinlich noch mal einige mehr. Es ist toll, wenn sich Menschen für Secondhand-Hunde und Katzen entscheiden, für Hunde und Katzen aus dem Tierheim, für Tiere, die in Not waren. Nicht automatisch sind Menschen, die das machen, aber bessere Menschen. Wie oft geben sie diese Tiere wieder ab, weil sie den Tieren dann nicht gewachsen waren? Macht sie das dann zu schlechten Menschen? Nein, auch nicht unbedingt. Ist es aber cool, kurz nachdem man ein Tier zurückgegeben hat, ein neues Tier gleich aufzunehmen? Nein, auch nicht. Wie oft sind Menschen mit Welpen von Züchtenden überfordert und geben auch diese Tiere ab, spätestens wenn die Pubertät kommt? Auch hier sind unendliche viele Szenarien denkbar. Gut, nicht unendlich, aber viele. Viele Faktoren, die bestimmen, ob das, was getan wird, ethisch zu vertreten ist. Ist es ethisch zu vertreten, dass mein Hund Merlefarben ist? Nö. Bin ich deswegen ein ignoranter, egoistischer Mensch? Ich war zumindest ein uninformierter Mensch und das geht auch schon ein wenig in die Richtung Ignoranz, wenngleich es mir auch nicht völlig wurscht war. Ich dachte, ich hätte mich informiert, habe ich auch. Aber ich habe nicht die richtigen Fragen gestellt. Wie ich oft sage, man findet die Antwort, die man sucht. Ich habe gelesen, Hunde, die homozygot verpaart werden mit Merle-Faktor, sind problematisch. Die, die heterozygot verpaarten, sind in der Regel gesund. In der Regel? Ja, was heißt denn in der Regel? 2 von 100 Hunden sind dann doch völlig taub? Ja, Schietendidi habe ich nicht wissen wollen. Mir hat die Information davor gereicht, zumal damals auch immer von Blue Mail gesprochen wurde. Ich dachte, ich mache so viel richtig, wie ich kann. Deswegen ja auch immer mein Appell, Wurst, ob ihr Erfahrung in der Hunde- und Katzenhaltung habt, lasst euch vor der Adoption oder dem Kauf beraten. Das bisschen Geld dafür muss eigentlich auch noch drin sein. Hätte ich das tun müssen? Ja, Mann, hätte ich. Ich war damals noch nicht ganz fertig mit der Ausbildung und einmal mehr nachfragen und vielleicht auch jemanden zur Züchterin mitnehmen, der oder die die Fragen gestellt hätte, die ich gar nicht stellen wollte oder wusste, dass ich sie stellen muss, hätte mich zwar frustriert, aber ich müsste heute nicht sagen, tja, Wunsch stand über Realität, stand über Bewusstsein, stand über Wissen. Abgesehen davon, wir brauchen ein viel größeres Umdenken als einfach nur Zucht ist böse. Zukünftige HalterInnen müssten viel mehr kontrolliert werden. Zuchtverbände müssten alte Traditionen wegwerfen. Es gibt so viel Arbeit, um die Umstände, die Zustände besser zu machen. Das betrifft natürlich auch die Tierschutzorganisationen, von denen sich auch nicht alle mit Ruhm bekleckern. Was du noch tun kannst. Verurteile Menschen nicht aus dem Nichts heraus. Erst wenn du ein längeres Gespräch mit einem Menschen geführt hast, weißt du, ob dem Menschen es ganz egal war, ob das Tier vielleicht leidet unter bestimmten körperlichen Merkmalen oder ob sich der Mensch nicht informiert hat oder ob das Tier vielleicht sogar ein Secondhand-Tier ist. Was noch? Ich halte heute die Eigenwerbung mal kurz, aber du kannst dich vorher halt informieren, vor allem wenn das Tier bestimmte Aufgaben erfüllen soll oder tatsächlich auch nicht erfüllen soll, macht eine Rasseberatung einfach Sinn. Zu häufig wird das Wort familienfreundlich, inflationär benutzt und Menschen machen sich keine Vorstellung davon, was es zu dieser Zeit bedeuten kann, mit einem Tier zu leben. Eine Telefonberatung bei mir über animari.de ist zum Beispiel echt nicht teuer und kann dir schon viel helfen. Schau einfach mal vorbei und wenn du mich nicht magst, dann such dir jemand anderen. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen, wenn es darum geht, was können wir anders machen. Steigt auch von eurem hohen Ross herunter, wenn ihr auf einem sitzen solltet. Wenn ihr einen Zuchthund habt, der irgendwie adelig klingt, wie Lady Mittens von Fluffenstein, Lord Snooty von Fancy Paw oder Sir Wiggleworth von Waggleton, oder du dich für den krassesten Gutmenschen hältst, weil du ein Tierschutztier hast, vielleicht arbeitet der Mensch mit dem Zuchthund ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe und der Mensch mit dem Tierschutztier ist korrupter Banker. Ich übertreibe hier, ich hoffe, das ist jedem klar. Und mir ist auch bewusst, dass die Tierheime überlaufen und diese Tiere unbedingt ein Zuhause benötigen. Und deswegen ja, schaut in den Tierheim, ob ihr da euren fluffigen Freund fürs Leben finden könnt. Besonders wenn es um eigentliche, sehr offensichtliche Qualzuchten geht, bei denen man die Zucht nicht unterstützen sollte, macht es Sinn, nach Secondhand-Tieren zu schauen, wenn einem die Rasse sonst so begeistert. Aber auch Mischlinge können gesunde und wunderschöne Tiere sein und natürlich sind sie genauso wertvoll, auch wenn der Kaufpreis sich hier krass unterscheidet. Aber Zuchtpapiere macht ein Tier nicht charakterlich besser oder zu einem besseren Tier an deiner Seite. Das sollte klar sein. Es ist nicht so leicht. Nein, nein, not easy. Ich habe keine Pauschallösung dafür. Du darfst fühlen und sagen, dass du lieber einem Tier eine zweite Chance gibst und mit dem Zuchtgedudel nichts anfangen kannst. Völlig in Ordnung und verständlich. Und du darfst sagen, dass dich eine bestimmte Rasse sehr fasziniert und du gerne mit Rasse XY zusammenleben möchtest. Das darfst du auch fühlen, machen, sagen. Was solltest du nicht machen? Vorher nicht lang und gründlich nachdenken. Nicht mit Realismus arbeiten. Nicht von außen auf deine Situation schauen, Dankbarkeit von deinem geretteten Tier erwarten. Die Rassekatze oder Rassehund so stark einkategorisieren und Erwartungshaltung haben, die 100% der Rassebeschreibung entsprechen müssen. Dich nicht mit den Krankheiten der Rasse beschäftigen, nicht seriöse Züchtende suchen, dich nicht mit dem Tierschutzverein genauer auseinandersetzen. Sei kritisch, stell viele Fragen, stell dir selbst die Frage, was du von deinem Tier erwartest und sei dir sicher, dass Bindung immer Arbeit ist, egal woher dein Tier kommt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Diese Folge fand ich wirklich schwierig und es gibt bestimmt noch eine ganze Menge über alles Mögliche zu sagen. Ich verlinke euch ein paar Quellen, die ich auch hier benutzt habe in den Shownotes. Das Gutachten zur Auslegung vom § 11b des Tierschutzgesetzes, des BMEL zum Beispiel, ist ca. 140 Seiten lang und da steht natürlich alles nochmal viel ausführlicher. Ich hoffe dennoch, ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, schaut auf animari.de vorbei, lasst eine Bewertung da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich wünsche euch diese Woche Gesundheit. Gesunde Tiere, gesunde Freunde, gesunde Familie. Ich wünsche euch, dass Krankheiten bekämpft und überwunden werden. Ich wünsche euch Kraft, schwierige Zeiten durchzustehen und trotz allen eventuellen Schwierigkeiten in dieser Zeit auch schöne Momente. Denn das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch viele schöne Momente. Zeit, diese zu genießen, diese bewusst zu erleben. Und ich wünsche euch Kapazitäten im Kopf, nicht stehen zu bleiben, unliebsame Themen anzugehen, kritisch zu hinterfragen und neue Perspektiven anzunehmen. Das war's von mir. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder, schaltet wieder ein. Und somit, wow, ciao und miau, bleibt wie immer perfectly possum.